MDR Kultur. Diskurs.
Herzlich willkommen zum Diskurs hier bei MDR Kultur mit Stefan Nölke. Heute bin ich im Gespräch mit der Historikerin Christina Morina von der Universität Bielefeld. Christina Morina, gebürtig aus Brandenburg, hat ein vielbesprochenes Buch geschrieben über die Deutschen und ihre Vorstellungen von der Demokratie in West und Ost. Und zwar von den 80er Jahren bis zum Ende der Ära Merkel 2021. 1000 Aufbrüche lautet der Titel, erschienen im Siedler Verlag, der es auf die Shortlist des Leipziger Buchpreises 2024 gebracht hat, in der Kategorie Sachbuch Essayistik. Damit einhergeht das Lob der Jury, dass Christina Morina hier einen neuen Blick auf das Demokratieverständnis in Ost und West, auf politische Vielstimmigkeit, aber auch eben auf enttäuschte Hoffnungen und Ressentiments wirft. Ihr Buch bringe eine neue Perspektive in eine verhärtete Debatte, sagt die Jury des Leipziger Sachbuchpreises. Ja, ticken die Menschen in Ost und West unterschiedlich, auch in Sachen Demokratie? Und erklärt sich daraus die Skepsis gegenüber dem politischen System, wie sie sich in Meinungsumfragen äußert? Und erklärt sich daraus vielleicht auch der Zulauf, den die Rechtsradikalen besonders hier in Ostdeutschland erhalten? Darum geht's im Buch und darum geht's in unserem Gespräch. Und damit herzlich willkommen, Christina Morina, hier bei MDR Kultur.
Schönen guten Tag, Herr Nölke.
Christina Morina, Sie sind 1976 in Frankfurt-Oder geboren und in Brandenburg aufgewachsen. Bei dem Thema, das Sie beackern, ist es nicht ganz unwichtig, woher jemand kommt. Welche Rolle spielt Ihre Herkunft aus dem Osten für Ihre wissenschaftliche Arbeit?
Ja, das ist eine Frage, die kann ich allgemein beantworten. Wissenschaftlich arbeiten heißt ja, dass man diese Standortbindung und die eigene Herkunft, eigene Vorprägungen reflektiert und sich dann auch versucht, davon zu distanzieren, um einem sachlichen Thema nachzugehen, sachlich, wissenschaftlich das zu bearbeiten. Aber in der Tat hier, das ist sicher das persönlichste Buch, was ich je geschrieben habe, weil die Geschichte, die Zeitgeschichte, um die es darin geht, eben nicht nur generell sozusagen unsere Zeitgenossenschaft betrifft, unsere Gegenwart, sondern auch einiges von dem, was ich in meiner Familie und in meinem Aufwachsen erlebt habe. Insofern ist es in der Tat mir sehr nah, die Thematik.
Kommen wir mal zu Ihren Forschungen, Ihrem besonderen Blick. Sie haben sich ja die Demokratiegeschichte, die Vorstellungen von Demokratie in Ost und West seit den 80er Jahren angeschaut. Da geht es los mit Petitionen und Eingaben und Zuschriften in Westdeutschland an den Bundespräsidenten, in Ostdeutschland an die SED-Oberen. Was haben Sie da rausgefunden, was die Unterschiede betrifft in den Demokratie? Die Vorstellungen von Ost und West?
Also das ist für die Zeit der 80er Jahre, also wo es noch diesen großen Systemunterschied gab und in der DDR eine Diktatur herrschte, die sich mitunter aber eben als Republik oder als Deutsche Demokratische Republik und als sozialistische Demokratie gerierte und in Westdeutschland eben eine repräsentative parlamentarische Demokratie. Ja, die sind sehr stark natürlich, die Unterschiede. Mir ist es mit dem Buch darum gegangen, zu zeigen, dass es in Ostdeutschland und damit auch Gesamtdeutsche sagen, nicht erst seit 1989, 90 ein Nachdenken über Demokratie gibt oder ein Lernen der Demokratie, sondern dass die Ostdeutschen 1989, 90 mit einem großen Ballast, einem sehr zwiespältigen, vielstimmigen Ballast an Demokratievorstellungen in diese deutsche Einheit gekommen sind. Und während in der Bundesrepublik sich also über eine jahrzehntelange Liberalisierung und Pluralisierung der Gesellschaft auch von innen heraus und von unten sozusagen, weil es eben ein genuin liberales System war mit bürgerlichen Rechten und Freiheiten, mit Menschenrechten, die im weitesten Sinne geachtet wurden, die Möglichkeit gab, auch Demokratie wirklich praktisch zu erfahren und zu leben. Das ist der eine Kontext und ich bezeichne das im Buch angelehnt dann als an andere Forschungen auch, als das sind sozusagen in einer guten Demokratie sich Menschen als souveräne Mitglieder dieser Gesellschaft verstehen Und so begegnen einem auch die allermeisten Briefeschreiberinnen und Schreiber, die an den Bundespräsidenten schreiben. Und für die DDR ist genau dieses Ringen um Souveränität als Mitbürgerin, nicht nur als Mitmensch, sondern als Mitbürgerin mit gleichen Rechten und Pflichten wie die Machthabenden, die einer Demokratie eigentlich nur Macht auf Zeit haben und eben gleich sind, politisch gleich. Dieses Ringen um diese Souveränität ist eigentlich das zentrale Thema in dieser Post, weil es eben einen scheindemokratischen Diskurs in der DDR gab. Die DDR bezeichnete sich als demokratische Republik und postulierte die sozialistische Demokratie. Alle dürfen mitwirken, alle müssen sogar mitwirken, plane mit, arbeite mit, regiere mit, steht in der Verfassung. Ja, und auf vielfache Weise hat es zum einen Leute in der DDR mobilisiert und für dieses Versprechen des demokratischen Sozialismus auch gewonnen, aber eben auch vielfach Widerspruch und Skepsis hervorgerufen und auch Hass und Abneigung diesem Staat gegenüber, dieser Partei, die da so scheindemokratisch daherkam. Und dieses, es ist also in Ostdeutschland ein Demokratieverständnis entstanden, was zum einen so ein bisschen eine Erwartungshaltung, er versprecht uns doch Demokratie, also gebt ihr sie uns doch mal von oben. Und das ist ein ganz interessanter Wandel, der dann in den 80er Jahren stattfindet, wo das sich dann wo nach und nach dann durchkommt, wir müssen uns diese Demokratie, die wahre Demokratie dann, also sozusagen echte Beteiligung, politische Gleichheit, muss man sich von unten erkämpfen.
Ja. Da platzte ja dann auch rein Gorbatschow, das ist 1987, mit seinem Satz, wir brauchen die Demokratie wie die Luft zum Atmen. Die Bürgerbewegung bekommt Zulauf und dennoch war es natürlich mit Gefahren auch bis zuletzt verbunden, auf die Straße zu gehen. Leute wurden ja auch noch bis in den Oktober hin nein, verprügelt, wenn sie das getan haben. Die Szenen in Ost-Berlin am 7. Oktober oder in Halle und in vielen anderen Orten. Also das war ja nicht so ganz ohne, da auf die Straße zu gehen. Und die Ostdeutschen haben ja um die Demokratie auch dann gekämpft und sind eingestanden dafür unter auch persönlichen Risiken. Ich glaube, das sollte man doch immer wieder sich bewusst werden, was sie ja auch tun in ihrem Buch. Sie fragen dann aber auch weiter, was für Vorstellungen von Demokratie haben denn auch in der Bürgerbewegung vorgeherrscht?
Ja, das ist für mich auch eine bisschen überraschende Antwort dann gewesen, ja, wenn man sich die Texte der Opposition anschaut, das ist ja alles nicht neu, das gibt's alles seit Jahrzehnten verfügbar, aber so richtig hat sich die Frage noch nie jemand gestellt, welche Demokratieidee ist da eigentlich verhandelt worden? Und da sieht man einerseits, dass der zentrale Begriff dieser revolutionären Monate eben der Freiheit war, ja, also gegen die Unfreiheit ist die Freiheit gesetzt. Und dann wird dort nicht die parlamentarische Republik oder die Parteiendemokratie verhandelt und gefordert, sondern Basisdemokratie, direkte Demokratie. Das ist ein ganz starken Diskurs, der auch erklärbar sozusagen gegen das Einparteiensystem der SED, die allein von oben die Glückseligkeit verspricht, ja, und Mitwirkung simuliert. Dem entgegengesetzt entstehen unzählige Bürgerbewegungen und neue Parteien dann in der Folge auch, die echte Demokratie, direkte Demokratie, die Bürgerbeteiligung in den Blick nehmen und gar nicht so sehr in Form einer sozusagen die parlamentarischen Verfahren, die Interessenausgleichsfunktion, die Parteien zum Beispiel haben und Interessenverbände in einer repräsentativen Demokratie in den Blick nehmen, sondern viel stärker diese Frage Demokratie als Alltag, als echte Beteiligung vor Ort. Und das ist, glaube ich, was wir stärker in den Blick nehmen sollten, wenn man sich dafür interessiert, welche Folgen und welchen Übergang das Ganze, diese Demokratiebewegung dann tatsächlich auch, ja, die immer als Sternstunde der deutschen Geschichte gefeiert wird. Also sich das genauer anzuschauen, wie das dann eigentlich in die 90er und 2000er Jahre in die politische Kultur der Berliner Republik eingeflossen ist, ist eine große Aufgabe. Das habe ich mir zum Teil da vorgenommen.
Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, es herrschte also auch bei den Bürgerbewegten dann ein eher konsensuales Verständnis von Demokratie vor. Das heißt, auch in den runden Tischen ja zum Beispiel.
Der runde Tisch symbolisiert es sozusagen, ganz gut. Exemplarisch. Ist ein runder Tisch, an dem alle an einem Strang ziehen.
Das entstand ja natürlich auch so aus der Situation heraus. Es gab ja auch Konsensrunden in Polen vorher oder in Ungarn, die ja noch ein Stück weiter voran waren, damals 89, 90. Das war natürlich als erster Mal mit dem runden Tisch so eine Möglichkeit, um den Übergang auch friedlich zu gestalten. Das darf man ja auch nicht vergessen.
Absolut. Man muss sich diese Dynamik dieser Monate immer vor Augen halten. Und das spielt auch eine ganz entscheidende Rolle, ob man auf den September, auf den Oktober 89 oder den Januar 90 schaut. Ja, das sind jeweils, das ist so viel, jeder, der das miterlebt hat, beschreibt es auch als eine Zeit, in der so rasend viel, so rasend schnell sich verändert hat. Und ja, was ganz interessant ist, bevor die Mauer geöffnet wurde und bevor auch die westdeutsche Medienlandschaft über die, sozusagen über Ostdeutschland einbrach, geradezu, ist die DDR-Öffentlichkeit, die da entsteht, ja, mit diesem, vor allem auch diesem Aufruf des neuen Forums, das Verhältnis zwischen Staat und Gesellschaft ist gestört, heißt es dort im ersten Satz, ja, die Suche nach einer innerostdeutschen Verständigung über, wie weiter mit diesem Land, ohne dass man das Land verlassen wollte oder das System per se stürzen wollte, ja, das ist also ein ganz wichtiger Aspekt. Es ging um einen wirklich demokratischen Sozialismus in Ostdeutschland, lange Zeit. Das ist so eine Art Öffentlichkeit, die da entsteht, die von einem Wir alle ausgeht. Ich habe da ein ganzes Unterkapitel dazu, wie verpierend das einem entgegenspringt aus den Quellen, dass dort eine Vorstellung herrscht, dass alle DDR-Bürgerinnen und Bürger, einschließlich der Kinder, das ganze Volk, doch jetzt zusammenkommen muss, um diese Misere und diese Notlage und diese existenzielle Krise der DDR zu meistern und darüber nachzudenken, wie das in Zukunft besser gehen kann. Und das bricht, das ist dann ein Reformdiskurs, der ganz schnell abbricht und dann sicher sehr, sehr viele Enttäuschungen auch sofort produziert, weil sich die Dinge dann so schnell in Richtung staatliche Einheit und eben dann auch schnelle staatliche Vereinigung mit der Bundesrepublik aus einer Vielfalt von Faktoren und Gründen dann durchsetzt. Man kann aber da, das ist, glaube ich, ganz wichtig, historisch präzise hinzuschauen, was es da eigentlich dann an Ideen gab, an Erwartungen, an Hoffnungen, die sich in der Folge auch nicht erfüllt haben.
Sie schreiben ja auch, dass vielfach so eine Vorstellung von Gesellschaft vorherrschte, die Gesellschaft als Familie, als eine große Familie. Ja, man fühlt sich dann auch erinnert an die SED-Phrase von unseren Menschen, ja, wobei gar nicht unterschieden wird in Interessengruppen so und genau. Milieus und so weiter, die natürlich unterschiedliche Belange dann vortragen und man das, so wie wir es kennen in der Demokratie, wird das dann ausgefochten und ausdiskutiert und dann wird eine Entscheidung getroffen. Hier hat man ein anderes Verständnis, was noch nachwirkt bis heute bei den Ostdeutschen?
Ja, das denke ich. Das ist eine These, die ich formuliere. Und das kommt nochmal zurück auf das, was Sie vorher erwähnten, dieses Harmoniebedürfnis oder so eine Art auch Konsens, demokratische Idealvorstellung. Ja, ich glaube, man kann doch kontrastieren, dass die bundesrepublikanische Demokratie, die ja in dem Buch eine genauso große Rolle spielt, ja eine sozusagen gewachsene, streitbare Demokratie ist, wo man den Streit an sich, den Interessenausgleich, den Konflikt und eine Fähigkeit, Konflikte friedlich zu lösen, an sich als Wert höher schätzt oder überhaupt so als einen hohen Wert schätzt als in Ostdeutschland, wo es diese, genau den Bezug auf die, erst ist es die sozialistische Menschengemeinschaft, ja, und dann ist es eben nach 89, 90, das so eine Art auch Schicksalsgemeinschaft durch die Transformation und die hohen Kosten und Verluste, die das dann verursacht, wo, wenn man sich die Selbstverständnisse von Lokalpolitikerinnen und Politikern zum Beispiel anschaut, eine entscheidende Rolle und ganz wichtig ist und ganz oben steht, dass die Dinge in gesellschaftlicher Harmonie, in Konsens im weitestgehend verhandelt werden. Und man so ein bisschen auch eine Furcht vor Konflikt, glaube ich, pflegt, als gebrannte Kinder auch. Ja, also ich finde das historisch alles sehr, sehr nachvollziehbar.
Also Streitkultur und Streit und öffentlich.
Das muss natürlich gelernt werden, genau. Ja. Ich weiß,
es wird nicht gutiert.
Oder es wird anders diskutiert oder es ist den Menschen grundsätzlich unangenehmer, wenn man überhaupt eine Meinungsverschiedenheit feststellt. Und dann lässt man es oder es explodiert. Ich will aber auch dazu sagen, es ist sozusagen eine These, ja, die ich gut belegen kann, aber die nicht ausgeforscht ist und wo wir weitere Forschungen brauchen. Ich fände es auch spannend, sich mit Sozialwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftlerinnen zum Beispiel da auch zusammenzutun.
Und Ihre These ist dann weitergehend, dass eben die Rechtspopulisten, Rechtsextremisten, muss man ja dazu sagen, auch noch diese andere Vorstellung von Demokratie bedienen, eben eher dieses paternalistische, konsensuale Modell.
Ja, das ist die andere zentrale These dieses Buches, die zurückgeht auf die Frage, wie erklären wir eigentlich die Differenz an Zustimmung? Also wie erklären wir die 10-15% mehr, die AfD oder der Rechtspopulismus in Ostdeutschland holt? Und da glaube ich, und es ist mir auch wichtig, immer hervorzuheben, dass die AfD nach wie vor, auch wenn sie eine große Minderheit ist, nicht die Mehrheit der Ostdeutschen erreicht. Aber doch einige Ostdeutsche mehr als Westdeutsche im Vergleich erreicht, glaube ich, weil sie die einzige Partei ist im Moment, die offen mit solchen plebiszitären Elementen auftritt, mit Forderungen nach Volksabstimmungen, nach Schweizer Vorbild, mit einer völkischen Idee der Gemeinschaft, mehr so einem Patriotismus-Idee, dieser solidarische Patriotismus, den Björn Höcke da möchte, der klingt in ostdeutschen Ohren nicht per se so anstößig, wie er vielleicht im Westen klingt oder bei wenigeren. Mir ist ganz wichtig, immer auch darauf hinzuweisen, auch nach Ostdeutschland hinein, auch was die Zustimmung zur demokratischen Ordnung angeht, die Zustimmung ist doch gerade auch angesichts dessen, was dort alles zu leisten und zu verkraften war, immer noch relativ hoch, 60-70%, wenn man je nach Umfrage, ja, ist immer noch enorm, wenn man sich vergegenwärtigt, dass die Ostdeutschen eben keine Schönwetterdemokratie bekommen haben, sondern eine, die sehr, sehr viel gekostet und abverlangt hat, erstmal die ersten Jahrzehnte. Wenn man das mit der Bundesrepublik nach 1949 vergleicht, sind das ungefähr vergleichbare Zahlen und da gab es ein Wirtschaftswunder. Also das möchte ich auch entgegensetzen und zugleich aber genau mit der zweiten These auch einen Beitrag dazu leisten, dass wir den Rechtspopulismus ein bisschen besser verstehen, wie er in Ostdeutschland auch eine spezifische Wirkung entfalten konnte und vielleicht dadurch auch ein bisschen von dem Nimbus, den die dort haben, auch zu zerstören. Ja, das ist schon auch ein Anliegen, das sichtbar zu machen, womit dort agiert wird. Und dass das eine spezifische Fundierung oder Verwurzelung in den ostdeutschen Demokratieideen hat.
Also die Problemlage war immens und es gibt mentale, strukturelle Faktoren, wie Sie sie eben beschrieben haben. Die Frage stellt sich, und das ist eben auch Teil Ihres Buches, die Frage stellt sich, warum eben Politikerinnen und Politiker, die ja aus dem Osten kommen und kamen, nicht verhindern konnten, dass eben eine gewisse Entfremdung, ein gewisses Fremdeln auch vieler Ostdeutschen gegenüber der Demokratie, so wie wir sie verstehen, vorweisen. Speziell, wir hatten einen Bundespräsidenten über 5 Jahre, der aus dem Osten kam und wir hatten eben zwischen 2005 und 2021 eine ostdeutsche Kanzlerin, die es nicht vermocht hatte, auch integrativ offensichtlich zu wirken. Sehen Sie das auch so?
Ja, ich würde es vielleicht nicht so formulieren, sondern meine Kritik oder meine Auseinandersetzung damit, was es eigentlich bedeutet hat, dass wir über Jahre hinweg eine gesamte ostdeutsche sozusagen Staatsführung hatten. Ja, wir hatten, wie Sie erwähnt haben, Herrn Gauck und Frau Merkel war lange, lange Bundeskanzlerin und in ihrer Amtszeit ist der Rechtspopulismus ein großes Problem geworden und gewachsen, insbesondere auch in Ostdeutschland. Und das ist genau der Verantwortungsdiskurs, den ich mir auch wünsche, die Beteiligung der Ostdeutschen selbst. Denn bei dem ganzen Elitendiskurs ist völlig außer Acht, dass die Ostdeutschen in einem Bereich, nämlich dem staatspolitischen Sektor, jahrelang auch leicht überrepräsentiert waren. Was übrigens auch eine Spur der 1000 Aufbrüche ist, nämlich dass sehr, sehr viele ostdeutsche Frauen und Männer ihren Weg in die bundesdeutsche oder auch die Landes- und Kommunalpolitik gefunden haben und Politik zur Berufung und zur Lebensaufgabe gemacht haben. So dass also Merkel und Gauck auch nicht Ausnahmen von der Regel sind, sondern sozusagen die Spitze einer Entwicklung. Und zugleich muss man aber genau diesen Umstand, den wir aus der Elitenforschung kennen, umdrehen und fragen, was heißt das dann eigentlich mit Blick auf die ostdeutsche Lage, die diese auch gerade die ostdeutschen Politikerinnen und Politiker offenbar nicht in der Lage waren, adäquat zu adressieren. Und das ist das letzte Kapitel in meinem Buch, wo ich mich eben dann auch mit Merkels einerseits intimer Kenntnis und ihrer Biografie, der Art und Weise, wie sie ihre Biografie in der DDR auch präsentierte und thematisierte. Erst am Ende ihrer vierten Amtszeit thematisierte, dass sie sich auch diskriminiert gefühlt hat deswegen und das als Ballast verrufen wurde und sich aber gleichzeitig nicht für zuständig erklärt hat für die AfD, weil sie sich nicht sozusagen als Ostexpertin, nur weil sie aus der DDR kommt, als AfD-Expertin gerieren wollte. Das halte ich für unzureichend für eine Bundeskanzlerin, wie alle anderen Bundeskanzler auch, die selbstverständlich für die politisch-kulturelle Entwicklung und die demokratiepolitische Entwicklung einer ganzen Region in ihrem Land verantwortlich sind.
Kommen wir da nochmal zurück auf diese Rede, die Sie eben angesprochen haben, am 3. Oktober 2021. Das war eine der wenigen Gelegenheiten, wo sie dezidiert Stellung genommen hat und auch ein bisschen persönlich wurde. Da habe ich einen Auszug vorbereitet, einen entscheidenden, glaube ich. Hören wir mal rein.
Müssen nicht Menschen meiner Generation und Herkunft aus der DDR die Zugehörigkeit zu unserem wiedervereinigten Land auch 3 Jahrzehnte nach der deutschen Einheit gleichsam immer wieder neu beweisen, so als sei die Vorgeschichte, also das Leben in der DDR, irgendwie eine Art Zumutung? Ich möchte Ihnen dazu ein Beispiel aus meinem Leben erzählen. In einem Ende letzten Jahres von der Konrad-Adenauer-Stiftung herausgegebenen Buch mit vielen Beiträgen und Positionen zur Geschichte der CDU heißt es in einem der dort veröffentlichten Aufsätze über mich, ich zitiere, Sie, die als 35-Jährige mit dem Ballast ihrer DDR-Biografie in den Wendetagen zur CDU kam, konnte natürlich kein von der Pike auf sozialisiertes CDU-Gewächs altbundesrepublikanischer Prägung sein. Zitat Ende. Die DDR-Biografie, also eine persönliche Lebensgeschichte von in meinem Fall 35 Jahren in einem Staat der Diktatur und Repression, Ballast, dem Duden nach also eine schwere Last, die in der Regel als Fracht von geringem Wert zum Gewichtsausgleich mitgeführt wird oder als unnütze Last, überflüssige Bürde abgeworfen werden kann? Das war der Duden. Ich erzähle das hier nicht, um mich zu beklagen. Denn ich bin nun wirklich die Letzte, die Grund hätte, sich zu beklagen. So viel Glück, wie mir persönlich in meinem Leben beschieden ist. Und ich erzähle es auch nicht als Bundeskanzlerin. Ich möchte es vielmehr als Bürgerin aus dem Osten erzählen.
Ja, soweit der Auszug. Ein ziemlich beeindruckendes Statement.
Ja, absolut. Und wenn man das sich nochmal genau anhört, merkt man auch, dass sie da sehr emotional ist, dass sie das drängt geradezu, das zu sagen, darüber zu sprechen. Und ich habe natürlich allerhöchsten Respekt davor, in welcher Weise Frau Merkel entschieden hat, über diese Themen zu sprechen oder auch nicht zu sprechen. Und sie wird ihre Gründe dafür gehabt haben. Worauf ich aber auch hinweise, dass sie im Kontext dieser Rede, vielleicht glaube ich auch in der Rede selbst, aber auch in Interviews rundherum in diesen Tagen und Wochen, auch darauf hin, endlich auch danach gefragt wurde, wie man denn den Demokratiefrust sozusagen, die mangelnde Bereitschaft der Ostdeutschen zum Beispiel in Parteien sich zu engagieren und erklären könne. Und da verweist sie eben ein seltenes Mal darauf, dass diese spezifische Mitwirkungszwangsgeschichte, die DDR bedeutete, von der wir ganz am Anfang gesprochen haben, diese scheindemokratische Bezug auf die sozialistische Demokratie dazu geführt hat, dass sehr, sehr viele Leute sehr skeptisch geworden sind und sehr vorsichtig und sich nicht mobilisieren lassen wollen, obwohl auch eine repräsentative Demokratie nur von sozusagen mobilisierten Staatsbürgerinnen und Bürgern leben kann. Wir brauchen Menschen, die sich in Vereinen, in Verbänden, in Parteien engagieren, in die Parlamente gehen, wo die entscheidenden Entscheidungen getroffen werden. Und wenn die Ostdeutschen das in größerer Zurückhaltung tun, sind ihre Interessen auch nicht so gut vertreten. Und diesen Zusammenhang zu thematisieren, angemessen zu problematisieren, das finde ich, hätte man von der Bundeskanzlerin, die diese Zusammenhänge alle sehr gut kennt, erwarten können und müssen und dürfen. Und deshalb finde ich es auch nicht so spät, dieses Gespräch zu führen. Gerade auch, weil dann für die Gegenwart daraus ja vielleicht Schlüsse gezogen werden können.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie plädieren dafür, den Dialog und das Gespräch doch zu intensivieren. Auch vielleicht wissenschaftlich, habe ich Sie da richtig verstanden? Das wäre dann eine Aufgabe auch an die Historiker, aber auch an die Soziologen und die Politik und die Bürger natürlich nicht zuletzt.
Das wäre spannend, die Fragen, die das Buch aufwirft und die Thesen, die ich da formuliere, weiter zu prüfen, wenn man auch dann eine Relevanz dieser Forschung für die Gegenwart und sozusagen auch die Bedrohungslagen der Gegenwart annehmen möchte. Ich fände für die zeithistorische Forschung und die Geschichte der Demokratie wichtig, dass wir Demokratieforschung auch nicht nur sozusagen im Krisenmodus und im engagierten, wir wollen die Demokratie retten Modus führen, sondern dass wir uns immer wieder ganz bewusst machen, worüber wir sprechen, wenn wir Demokratiegeschichte untersuchen. Und zu dieser Demokratiegeschichte gehört eben auch die Vereinnahmung von Demokratie, die Behauptung von Demokratie. Ja? Die Demokratieidee hat im Kommunismus Kommunismus eine große Rolle gespielt, obwohl das alles andere als Demokratien waren. Und ich befasse das mit dem Begriff der Demokratieanspruchsgeschichte, ja, dass also die kommunistischen Regime im 20. Jahrhundert auch alle den Anspruch hatten, Volksrepubliken zu sein. Und das hat eine Folge, das hat Folgen, glaube ich, für die Verfasstheit und das Funktionieren dieser kommunistischen Diktaturen, weil da ein großes Mobilisierungspotenzial lag mit dem Beruf auf Demokratie. Und das tun natürlich auch gegenwärtig autoritäre und eigentlich sozusagen illiberale, im besten Sinne undemokratische Regime. Insofern ja, geht der Wurf des Buches sozusagen dann in viele Richtungen, aber in Bezug auf die Demokratiegeschichte sicher auch in Richtung stärker zu reflektieren, was wir mit den Büchern, die wir schreiben, am Ende herausfinden können und wollen.
Ganz herzlichen Dank. 1000 Aufbrüche lautet der Titel Ihres Buches, Christina Morina, erschienen jetzt im Herbst 2023 im Siedler Verlag. Eine neue Perspektive auf die gesamtdeutsche Zeitgeschichte von den 80ern bis in die Gegenwart. Ein sehr lesenswertes Buch. Auch die Empfehlung von meiner Seite nochmal explizit. Ja, ganz herzlichen Dank, Christina Morina, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Gespräch hier bei MDR Kultur.
Vielen Dank auch an Sie, Herr Nölke, für das Gespräch.
MDR Kultur. Das Radio.